Herzlich willkommen auf der Leipziger Buchmesse. Heute ist Samstag. Das ist traditionell der publikumsstärkste Tag, wie man sieht, hört und riecht womöglich auch. Und wenn ihr schon mal hier wart oder auf irgendeiner anderen Großfahrt, nein, nicht du.
Also nicht
ich
von mir rüber.
Vielleicht selber. Okay. Und wenn ihr schon mal hier wart oder auf irgendeiner anderen Großveranstaltung, dann kennt ihr natürlich auch dieses Gedränge und Gerempel. Irgendjemand bleibt vielleicht direkt vor einem stehen und läuft in euch hinein und bemerkt es gar nicht. Und dann ist es ziemlich leicht, sich über die vermeintliche Rücksichtslosigkeit und Ignoranz der Mitmenschen aufzuregen oder gar mal jemanden anzuschnauzen. Davon kann uns unser nächster Gast vielleicht abhalten. Sina Hagiri ist Psychotherapeut und hat 4 Jahre lang den Psychologie-Podcast Die Lösung mitgehostet. Da musste er im Juni 2023 schweren Herzens eine Pause einlegen, um ein neues Herzensprojekt umzusetzen. Und zwar, um dieses Buch zu schreiben, um das es hier jetzt geht. Es heißt Mit Nachsicht. Und darin plädiert Sina Hagiri für eine neue Sichtweise auf die Welt, die nicht immer vom Schlechtesten ausgeht. Ich bin Caroline Breitschädel und freue mich, Sina Hagiri hier heute auf der Detektor FM Bühne begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke dir. Und danke euch.
Also du warst gestern schon hier auf der Messe und das ist ja auch ein ähnlich anstrengender Ort wie die U-Bahn-Station, die du in deinem ersten Kapitel oder im Prolog, ich weiß es nicht mehr ganz genau, muss ich gestehen.
Das Vorwort. Kapitel 0.
Genau, da geht es auch stressig zu. Ja, und vielleicht ist es hier sogar schlimmer, weil die ganzen Menschen durch die vielen Bücher auch noch abgelenkt sind. Wie hast du denn den ersten Tag und den heutigen Tag bisher erlebt?
Ach, großartig. Also es ist natürlich sehr viel los. Ich finde das auch irgendwo anstrengend, die Dauerlautstärke, ne, das Gedränge, das Volle. Aber ich finde, gerade wenn man sich so beim Buch bewegt und allen, die mit Buch zu tun haben, hat man ja eigentlich sehr viele nette Leute um sich herum. Also von daher, sehr schön.
Also nicht zu stressig. Sehr gut.
Ist okay.
Dein Buch ist sehr nahbar, aber auch fachspezifisch. Immer wieder berichtest du von psychologischen Studien und auch von therapeutischen Ansätzen. Wie sehr ging es dir denn darum, dem Lesepublikum das Feld der Psychotherapie näher zu bringen und auch mit Missverständnissen oder Vorurteilen aufzuräumen?
Oh, das war mir ein ganz wichtiges Anliegen. Ich glaube, ich bin wie jeder, der aus irgendeinem beruflichen Hintergrund halt kommt, egal was für einer es ist, man gewinnt so eine Art und Weise, auf Dinge zuzugehen, also Probleme zu bearbeiten. Und meine Herangehensweise aus der Psychotherapie, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe ein Problem oder ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt, aufzustehen morgens oder ich habe Angst vor der U-Bahn oder vor meinen Kollegen und Kolleginnen, ich glaube, alle hassen mich, dann ist es ja nicht so, dass ich den Leuten einfach sagen kann, Kopf hoch, wird schon so, ne? Also das reicht dann halt nicht. Die Psychotherapie versucht dann, einen ganzheitlichen Blick darauf zu werfen, also zu verstehen, was gibt es für genetische Vorbedingungen, was hat diese Person in der Kindheit und Jugend über sich und die Welt gelernt, was hat sie für Erfahrungen gemacht, wie schauen die letzten 6 Monate, die letzten 2 Jahre aus, was ist da passiert, was ist jetzt in der aktuellen Lebensumwelt der Person los. Und das alles gemeinsam kann ein Ursachenbild geben, aus dem sich erklärt, warum jetzt gerade etwas schiefläuft. Und das ist so mein Versuch gewesen, bei diesem Thema diese Arbeitsweise der Psychotherapie, also die Hintergründe, erst sehr, sehr, sehr gut zu verstehen. Was führt alles dazu, dass jetzt so eine Dünnhäutigkeit, so ein Misstrauen, so eine Distanz sich ausbreitet? Was sind das für geschichtliche, für psychologische, für biologische, für evolutionäre, für alltagsgesellschaftliche und Gründe in unserer aktuellen Lebensumwelt, die hinter diesem Symptom stecken.
Du beschreibst auch so viele psychologische Studien und räumst auch so ein bisschen damit auf. Es geht zum Beispiel um das sehr berühmte Stanford Prism Experiment. Das nimmst du auseinander. Wie wichtig war es dir denn da auch Kritik an eigenen Fach mit einzubringen in das Buch?
Ich weiß nicht, ob du Im Grunde gut kennst von Rutger Bregmann. Bestimmt haben es einige gelesen. Das ist, ich sehe ein paar Leute nicken, ein großartiges Buch. Ich habe es 8-mal verschenkt, glaube ich. Er bezieht sich auch wiederum auf andere Autorinnen, die eben diese sehr, sehr, sehr wichtige Arbeit gemacht haben. Jahrzehnte, nachdem mehrere sehr wichtige sozialpsychologische Experimente, das sind mit die bekanntesten Experimente aus der Psychologie überhaupt. Jahrzehnte später haben diese Autorinnen und er, und jetzt habe ich eben auch versucht, das zumindest in einem Kapitel mit voranzutreiben, haben aufgezeigt, dass im 20. Jahrhundert die Sozialpsychologie mit zum Beispiel dem Stanford Prison Experiment leider ein sehr negatives Narrativ über den Menschen in die Welt gesetzt haben, das einfach nicht stimmt. Also leider sind gerade diese bekanntesten Experimente in hohem Grad manipuliert worden, ganz, ganz, ganz schlechte Wissenschaft leider betrieben worden. Es hat eben Jahrzehnte gedauert, bis diese Wissenschaftler selber, die das durchgeführt haben, langsam zugegeben haben, dass das so ist. Leider ist diese Korrektur sehr viel leiser als der ursprüngliche Effekt, den sie hatten. Deswegen, was mir jetzt auch nochmal ein Anliegen, die Psychologie, die ja mein Fach ist, ja, darin bin ich ausgebildet und damit versuche ich zu argumentieren. Das habe ich gelernt und damit versuche ich zu helfen. Und dazu gehört einfach auch, das eigene Fach, die eigene Disziplin zu hinterfragen und zu schauen, wo haben wir als Psychologen Fehler gemacht und wo kann man jetzt sagen, okay, sorry, und wir müssen das genauso laut auch richtigstellen und klarstellen.
Das Buch lebt auch von der Verbindung aus eben diesen, den Studien und auch Berichten von dir aus deiner psychotherapeutischen Praxis. Habe ich mich gefragt, wie du das verbindest und ob du in den Sitzungen dann schon manchmal denkst, ah, das könnte ein gutes Beispiel sein.
Nee, also gute Frage, aber ehrlich gesagt, so rum ist es nicht. Ich denke jetzt, also wenn ich einem Patienten oder eine Patientin gegenüber sitzen habe, denke ich nicht daran, was ich daraus jetzt verarbeiten kann für ein Buch oder einen Podcast. Es ist eher umgekehrt, also eher danach, wenn ich dann am Schreiben bin, diese Sachen bleiben ja bei einem. Also ich schreibe es auch hinten im Buch, im Dankeswort selber, dass für mich ist so das größte Privileg daran, Psychotherapeut zu sein. Das hat viele Privilegien, aber das Größte daran ist, so nah an so vielen Geschichten und Biografien von unterschiedlichen Leuten teilnehmen zu können. Ganz authentisch. Also das ist sehr selten, dass man einen so wahrhaftigen Eindruck aus der Perspektive einer anderen Person kriegt. Und ich kriege das beruflich. Und daraus kann man so unglaublich viel lernen. Und wenn man das tut, hinterlässt das natürlich einen großen Eindruck. Und deswegen ist es beim Schreiben von ganz allein, kommen mir da viele Anekdoten, viele Geschichten, die dann auch zum Teil natürlich zusammengefasst werden und dann in so einer Patientenanekdote münden.
Musst du die dann eigentlich fragen, ob du das verarbeiten darfst? Oder ist es okay, weil du die Namen vermutlich nicht die echten Namen nennst?
Vermutlich.
Ich habe den Hinweis nicht gelesen, alle Namen.
Okay, für
geändert.
Alle anderen, die denken, ich habe es vermutlich geändert. Also natürlich.
Entschuldigung.
Es gibt mir ja die Gelegenheit, das klarzustellen. Vielleicht waren ja andere auch unsicher. Nee, selbstverständlich sind alle Sachen, die irgendwas mit der Identität der Person zu tun haben, vollends verändert und abgefälscht, sodass selbst wenn du das Gefühl hättest, du würdest jemanden kennen können, kann das nicht sein, weil es dann eine von mir fantasierte Biografie ist. Von daher muss ich da niemanden fragen, aber in manchen Einzelfällen habe ich es dann trotzdem getan und es war dann überhaupt kein Problem, sonst hätte ich es auch rausgenommen. Die Leute haben das dann auch gelesen und gesehen und es war quasi, haben sich sehr darüber gefreut eigentlich eher. Es ist fast eher im Gegenteil. Es ist, wenn man mal anfängt, sowas zu schreiben, Podcasts zu machen, ist eher die Gefahr, dass manche Patienten oder Patientinnen einen fragen, ob man das denn nicht in einem Podcast behandeln möchte.
Okay, ich habe mich gerade kurz gefragt, ob jetzt Leute Angst haben, dich als Psychotherapeut aufzusuchen, aber es scheint dann eher so zu sein, dass wahrscheinlich der Andrang riesig ist.
Ja, das ist nichts, was schön ist, aber leider ist der Bedarf für Psychotherapie so unglaublich groß, dass selbst wenn ich mir jetzt durch so eine öffentliche Arbeit irgendwie Patientenandrang versauen würde, es gäbe leider immer noch genug Bedarf.
Ja, okay, das... Ein wichtiges Thema im Buch sind natürlich auch soziale Netzwerke, weil dort bewiesenermaßen immer Themen ja auch gepusht werden, die einen emotionalisieren oder wütend machen. Und dein Tipp ist es da halt, vorsichtig zu sein im Konsum. Auf der anderen Seite kann man sich aber ja auch fragen, ob es nicht wichtiger wäre, dass wir als Gesellschaft die Plattform in die Pflicht nehmen. Wie siehst du das?
Sehr gute Frage. Ich würde minimal kurz widersprechen. Einfach nur, weil ich mich an dem Begriff Tipp immer störe.
Streiche ich dann auch aus einer anderen Stelle im Skript schnell raus.
Oh ja, sehr gut. Nee, also auch in der Psychotherapie, wie gesagt, da gebe ich auch, versuche ich nicht Tipps zu geben, sondern quasi eine Perspektive zu eröffnen, Optionen zu erweitern und darüber quasi das Patient oder Patientin sich selber eine neue Herangehensweise erarbeitet. Und das ist aber ein sehr guter Punkt, über den ich auch oft nachdenken muss, der auch in der Psychotherapie im Allgemeinen gilt. Man muss sich selbst auch hinterfragen als Psychotherapeut, Psychotherapeutin, wie sehr man quasi daran arbeitet, dass Leute mit Umständen zurechtkommen, mit systematischen Umständen zurechtkommen, die eigentlich an sich falsch sind, ja. Also diese Frage, wie sehr muss ich mich anpassen, um damit umzugehen, oder wie sehr muss das System sich ändern, die du jetzt spezifisch bei sozialen Medien hattest. Es sind beides legitime Herangehensweisen. Ich sehe meine Aufgabe als Psychotherapeut eher darin, was kann ich persönlich tun, dahin zu zeigen. Und das Thema mit dem Konsum von sozialen Medien, wenn ich das kurz ein bisschen weiter aufmachen darf, das Heftige an dieser Idee, die nicht von mir kommt, die ich aber sehr, sehr, sehr wertvoll und wichtig finde, so die Idee über Information so nachzudenken wie über Ernährung. Wenn man diesen Gedanken ernst nimmt und sich überlegt, okay, was macht unser Gehirn, was macht unsere Psyche in Bezug auf Ernährung, wofür belohnt sie uns? Sie belohnt uns, unser Gehirn, unsere Psyche, für Zucker, Salz und Fett. Wenn wir das essen, löst es Dopamin aus, wir werden belohnt, unser Hirn sagt uns, mehr davon, immer mehr davon zu sich nehmen. Das hat mal Sinn gemacht. 99% der Geschichte der Menschheit war das total sinnvoll, weil es überlebenswichtig war, diese Sachen in sich aufzunehmen, zu speichern, weil der nächste Winter der letzte sein könnte. Dann kam so die industrielle Revolution, dann kam die Nahrungsschwemme und seit Mitte des 20. Jahrhunderts haben wir quasi diesen Drang, immer mehr davon zu essen, natürlich in uns, und ein unendliches Angebot. Und das gemeinsam führt zu einem Riesenproblem. Jetzt in den gerade letzten 10, 20 Jahren ist in Bezug auf Information, wenn wir das versuchen gleich zu sehen, was sehr Ähnliches passiert. Unser Gehirn belohnt uns dafür, Gefahreninformationen aufzunehmen. Wenn ich die Zeitungs-App öffne, dann werde ich da wahrscheinlich von 10 Meldungen, die ich sehe, sehr viel mehr Gefahreninformationen, Warnungen sehen als Entwarnungen. Und das ist keine Medienkritik, das ist einfach eine natürliche Folge von Angebot und Nachfrage. Unser Hirn belohnt uns dafür, Gefahreninformationen zu lesen. Wir klicken das an, wir kommentieren, wir teilen das. So, auch das war über 99% der Geschichte ein sehr sinnvoller Mechanismus. Es gab vor 10.000 Jahren sehr wenig Gefahreninformationen über unser Umfeld, über die Welt. Man ist rausgegangen, man hat vielleicht irgendwie gesehen, okay, auf dem Berg, wenn es regnet, ist es da rutschig, da lieber nicht hingehen. Oder man hat irgendwie eine Beere gesehen und die gegessen und ist fast daran verstorben. So, ne? Das heißt, es war extrem wichtig, diese Information, das ist giftig, diese Information sich für immer zu merken, damit es nie wieder passiert. Und deswegen belohnt uns unser Gehirn dafür, diese Art von Information aufzunehmen. So, und jetzt, wenn wir es wieder vergleichen mit der Nahrung, haben wir ein ähnliches Problem. Plötzlich, und das ist ganz neu, also wir alle, die hier sitzen und die zuhören, sind, glaube ich, die Ersten, die dieses Problem jetzt haben, so wie vor 100 Jahren die Leute mit der Ernährung. Wir haben jetzt ein unendliches Angebot an Gefahreninformationen über unsere Handys, über die sozialen Netzwerke. Es ist ein unendliches Angebot. Unser Hirn belohnt uns dafür, immer mehr davon zu konsumieren. Aber genauso wie es problematisch ist, immer nur noch mehr Zucker zu sich zu nehmen, kann es auch für unsere Psyche sehr große Probleme mit sich bringen, wenn wir einfach der intuitiven Lust folgen und ständig diese Gefahreninformationen checken. Und ich glaube, das haben viele hier und da schon mal gespürt, haben während einer der vielen Krisen in den letzten Jahren, sucht ihr eine davon aus, jeder kennt irgendwen oder hat sich selber dann eine Woche lang mal in negativen Nachrichten vergraben und hat gemerkt, was es mit uns macht. Und das ist aber ein bisschen so wie quasi, wenn du nicht eine Woche lang auf einem Fest überisst, ja, und übertrinkst und alles und dann merkst, oh Gott, das war richtig krass zu viel, ich habe mich übergeben müssen, dann ist es nicht die langfristig beste Lösung, deswegen eine Woche lang zu fasten und dann wieder in zu viel, zu wenig hin und her zu springen. Und deswegen glaube ich, auch bei Information müssen wir mehr darüber nachdenken, was ist langfristig eine gute Menge, eine gute Balance an Gefahreninformationen und aber auch anderen nahrhaften Dingen. Und bei Informationen rede ich da über Sachen, also auf der einen Seite eben diese Meldungen und Meinungen, die kurzfristig sind, die uns kurzfristig belohnen und eben Dinge, die, glaube ich, das Publikum hier hoffentlich oft genug sich gönnt. Sachen, die langfristig gut tun, ein Festessen, ein gut zubereitetes Mahl, was für mich ein Buch darstellt oder eine gute Reportage oder eine gute Doku.
Ja, ich kenne es auch persönlich, wenn ich in Social Media Netzwerken unterwegs bin. Ich verirre mich dann in so den Kommentarspalten.
Es ist nachvollziehbar, aber ich glaube, es hilft drüber nachzudenken, okay, was da gerade passiert. Das ist, ich denke dann so drüber nach, okay, ich habe jetzt gerade eine Stunde lang Chips gegessen, so, ja. Das ist nicht an sich etwas Falsches. Und ich würde das niemals ganz aufgeben. Aber lieber schaue ich, dass ich das in meinem Alltag ab und zu mir gönne und so mache, dass okay ist, anstatt dass ich eine Woche lang nur Süßigkeiten esse und dann wieder zwei Wochen keine.
Aber was, also wie macht man das am besten? Stelle ich mir einen Timer und sage, okay, ich erlaube mir jetzt 10 Minuten TikTok-Reels und dann ist wieder gut, oder?
Schau, und jetzt sind wir wieder beim Tipp.
Ja, ich weiß.
Und ich hätte genau, gerne einen. Es tut mir leid, es würden mir alle PR-Berater so irgendwie an den Hals gehen und sagen, weil ich, das muss ich eigentlich mitgeben, so, ja, mach dieses oder jenes. Aber genau das ist, was ich eigentlich nicht mag. Ja? Also ich glaube, wenn man diese Perspektive auf sich selber anwendet, dann muss ich dir jetzt gar nicht sagen, wie viele Minuten pro Tag du das machen musst. Aber wenn du quasi drüber nachdenkst, okay, was würde ich machen, wenn das jetzt gerade Essen wäre, wie würde ich damit umgehen? Ich glaube, diese Perspektive ist langfristig wertvoller als ein Tipp, weil jeder Tipp so ein bisschen an sich hat, den hast du in der Woche wieder vergessen. Und ich hoffe vielleicht beim einen oder anderen, diese Perspektive könnte ein bisschen länger da bleiben.
Also wenn ich bei mir merke, oh, jetzt fühle ich mich aber irgendwie unwohl eigentlich dabei, dann ist das für mich ja schon eigentlich Hinweis genug TikTok für heute oder was auch immer.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du das schon fühlst, also wenn dein Körper die Rückmeldung gibt, dann glaube ich, sind wir schon ganz weit übers Ziel hinaus. Genau, weil das Hirn hat es ein bisschen schwerer, dir da Rückmeldung zu geben als der Bauch. Der Bauch ist physisch begrenzt. Das heißt, wenn der voll ist, kannst du gar nicht anders, als das zu spüren. Das Hirn braucht ein bisschen länger. Also da hast du dir schon echt viel Info reingefahren.
Dass dein okay, Körper wir gehen dir schon über rückmeldet. Zur nächsten Frage. Zum Schluss in deinem Buch sprichst du auch nochmal über die Kraft von Wut, die man nicht unterdrücken sollte. Wann und wie sollten wir mit dem Gefühl von Wut umgehen?
Sehr wichtiges Thema. Bin ich auch froh, dass du das noch ansprichst, weil ich hatte bei diesem Buch, wenn da Nachsicht vorne draufsteht, die größte Sorge, die ich hatte, war, dass gerade das Publikum, von dem ich so ein bisschen hoffe, dass dieses Buch erreicht, was ich so ein bisschen auch schon kenne aus dem Podcast, was ein sehr liebenswertes Publikum ist, was quasi sehr, finde ich, freundliche Menschen sind, ja, da kann es oft sein, dass der Zugang zur Wut ein bisschen schwierig ist, dass der manchmal begraben ist. Und das Letzte, was ich tun möchte mit diesem Plädoyer pro Nachsicht, ist, dass es missverstanden wird als Plädoyer gegen Wut. Und um das darzustellen, habe ich, wenn ich darüber geredet habe mit Leuten, manchmal dieses Bild angewendet und gesagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie bei meiner Hausärztin, wenn ich da hingehe, die sagt mir immer, so, ja, Herr Giri, Sie sollten mehr Sport machen. Sie hat auch recht, vollkommen richtig. Aber wenn sie das sagt, dann gehe ich ja nicht nach Hause und denke, ah, okay, ich soll mich mehr bewegen, das heißt, ich soll weniger schlafen. Obwohl es irgendwie das Gegenteil voneinander ist, oder? Also ich meine, Sport und Schlaf gibt ja kaum was Unterschiedlicheres. Aber wenn sie sagt, wenn meine Hausärztin sagt, mehr Sport, dann heißt es nicht weniger Schlaf. Das ist keine sich widersprechende Kategorie, sondern es hilft sich eher sogar gegenseitig. Wenn ich Sport mache, schlafe ich wahrscheinlich besser. Wenn ich ausgeschlafen bin, habe ich wahrscheinlich mehr Energie für Sport. Und so ist es ein bisschen auch mit der Nachsicht und mit der Wut. Das widerspricht sich nicht, sondern es befruchtet sich gegenseitig. Wenn ich diesen Zugang zur Wut vergrabe und der nicht mehr da ist, langfristig kriege ich Probleme. Langfristig klappt es nicht. Ich werde frustriert, ich werde verbittert. Und deswegen ist ein guter Zugang zu beidem ganz, ganz elementar für eine gesunde Psyche.
Du arbeitest in dem Buch mit der sogenannten Attributionstheorie. Das bedeutet, wie erkläre ich Umstände und eigene Verhaltensweisen? Und so ein Beispiel wäre vielleicht, ich wollte dich nicht anschreien, aber ich hatte Hunger. Das klingt aber auch irgendwie nach einer Ausrede. Wie sieht denn der richtige Umgang aus mit solchen Attributionen?
Okay, kurzes Einhaken quasi. Genau, Ausrede ist ein gemeines Wort, finde ich. Gut, dass du es reinbringst und mir Gelegenheit gibst, weil die Leute immer nur bei anderen von Ausreden sprechen, ne? Also bei anderen ist es eine Ausrede, bei uns selbst ist es eine Erklärung.
Klar.
Und wo fängt es an, wo hört es auf? Will ich nicht darüber richten. Also die Attributionstheorie habe ich mit reingebracht, weil die nicht nur eben bei uns selber zum Zug kommt, sondern auch bei anderen. Man kann sie einerseits für Leistung benutzen, also wenn ich was geschafft habe, woran lag es, an mir oder an den Umständen, aber eben auch bei diesen moralischen Fragen. Wenn jemand was Falsches tut, was hat dahinter gesteckt? Und es gibt da aus der Psychologie diesen schon ein bisschen alten, aber trotzdem nicht verbreitet genügend Begriff des fundamentalen Attributionsfehlers. Und der sagt und hat sich immer wieder gezeigt in Experimenten, wenn wir unser eigenes Fehlverhalten betrachten, also zum Beispiel, ich habe gestern jemanden angeschrien oder ich habe gerempelt oder ich war zu schnell im Straßenverkehr und dann gefragt werden, warum hast du das getan? Dann sagen die meisten von uns, es gab irgendeine externe Erklärung. Ich hatte Hunger, ich war krank, ich war gestresst den ganzen Tag schon und habe es in der Arbeit gerade schwer und 1000 private Probleme und da ist mir halt kurz die Schaltung durchgebrannt. Und ich würde sagen, das sind nachvollziehbare Erklärungen. Wenn jemand anders sehen, der das tut, und das ist der fundamentale Attributionsfehler, wenn wir jemanden sehen, der rempelt, jemanden, der über Rot fährt, jemanden, der zu knapp überholt, dann werden wir sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher die Begründung nicht im Externen suchen, sondern im Internen. Wir werden sagen, ah, das ist ein, darf ich fluchen im Radio, oder?
Bei uns schon, wir sind nicht öffentlich-rechtlich.
Das ist ein Arsch, das ist ein Idiot. Und das kann ja auch stimmen. Ich will nicht sagen, dass das nie so ist. Ich will nur darauf hinweisen, dass es diese beobachtete Tendenz gibt bei jedem von uns, dass wir im moralischen Urteil mit uns selbst sehr viel milder sind als mit anderen und dass die Psychologie sogar so weit geht, das als Fehler zu betrachten, weil das in der Realität, wenn man nachprüft, eben nicht so ist, dass 99% der Leute, die wir beobachten bei Fehlverhalten, einfach nur böse Menschen sind und sich immer so verhalten, sondern dass es oft auch strukturelle Erklärungen dafür geben kann. Und wenn wir diesen fundamentalen Attributionsfehler einfach nur geschehen lassen, dann schauen wir diese strukturellen Probleme ja auch gar nicht an. Deswegen glaube ich, ist es wirklich ein persönliches und gesellschaftliches Problem, das einfach geschehen zu lassen.
Das klingt jetzt schon fast wie so ein Tipp, den man dem
könnte. Ich will es ja auch nicht verhindern, dass Tipps passieren, aber...
Genau. Ich versuche es jetzt nämlich umzuformulieren. Du beschreibst in deinem Buch halt, warum Nachsicht gut ist. Also weil sie einfach gesagt für ein besseres Lebensgefühl sorgt und vielleicht am Ende auch zu einer besseren Welt führt, wie der Untertitel vom Buch auch sagt. Und du gibst auch Übungen mit, die helfen könnten, um die eigene Sicht auf die Welt zu verändern. Also im Prolog ist es eine Frau, die so einen Klicker bei sich hat und dann bei Sachen, vielleicht magst du es selber erklären.
Kann ich machen. Das war eine Patientin, bei der dieses Welt- und Menschenbild schon extrem im Negativen gewesen ist. Und die Sache ist, das Problem dahinter ist, dass das dann auch dazu führt, dass ihre weiteren Kontakte mit anderen Personen natürlich eher negativ bleiben. Ja, also sie geht dann schon sehr skeptisch auf andere zu und kriegt natürlich nicht tolle Reaktionen zurück. Und so wird es ein Teufelskreis. Ja, es gab irgendeinen Grund ursprünglich, wieso sie in die Depression gerutscht ist. Der kann dann mittlerweile sogar weg sein. Aber wenn man so durch die Welt geht, ist es sehr schwer, wieder rauszukommen. Und da ist das, was ich gemacht habe, was im Buch beschrieben ist, das ist eine kleine Expositionsübung, das ist nur ein Impuls. Und das mache ich manchmal mit Patienten, haben uns in die U-Bahn gestellt und sie zählt quasi mit so einem Klicker, wie viele Menschen sieht sie, die sich rücksichtslos verhalten, also tatsächlich sieht sie, und wie viele Menschen sieht sie und zählt sie, die sich rücksichtsvoll verhalten. Und ich lasse sie dann vorher mal schätzen, was glaubt sie, wie es sein wird. Und es ist ausnahmslos jedes Mal so, dass die Anzahl der Leute, die sich rücksichtsvoll verhalten, unglaublich weit viel größer ist als diejenigen, die man tatsächlich sieht, die rücksichtslos handeln. Und das ist dann ein erster Impuls, dass sie das spürt. Weil wenn ich das ihr sage, die meisten Leute sind übrigens relativ rücksichtsvoll und nett, das verpufft sofort. Das hat keinerlei Auswirkungen. Bringt leider nichts. Und das kann eben das Ganze ins Spürbare bringen. Und was da drin steckt, ich habe jetzt von einer depressiven Patientin geredet. Wir sind jetzt als Gesellschaft nicht chronisch depressiv. Das meine ich nicht. Aber es gibt eben ein Symptom, das sich ausbreitet und das ist dieses Misstrauen. Und das ist nicht auf ganz so einem Level, aber es ist schon eher ein bisschen hier. Und es hat, wenn man es ins große Ganze setzt, ähnliche Gründe. Also es ist vor 2 Wochen gerade von der WHO diese Zahl veröffentlicht worden, dass in den letzten 20 Jahren die globale Kindersterblichkeit sich um 50% reduziert hat. Ich weiß nicht, wie viele von euch das gelesen haben oder mitbekommen haben, aber 50%, das sind immer noch 5 Millionen Kinder jährlich, das ist furchtbar, aber es sind 5 Millionen weniger. Das ist unfassbares Leid, das da reduziert worden ist. Aber diese Nachricht verpufft. Und das ist eben das Problem, was wir jetzt schon in anderen Fragen auch hatten, dass diese negativen Sachen so viel schwerer wiegen und das ursprüngliche Problem ergänzen durch das weitere Problem, dass wir dadurch pessimistischer werden, hoffnungsloser werden, passiver werden und dann ein neues Symptom sich auf das ursprüngliche Problem dazulegt und ein negativer Teufelskreis entsteht. Es bringt niemandem was, die Welt so dystopisch zu sehen und auch unsere eigene Gesellschaft so dystopisch zu sehen. Das ist eine weitere Studie, die ich sehr, sehr, sehr wichtig fand, über die Gefahren der Fehleinschätzungen. Da haben in 33 Industrienationen der Welt wurden Leute gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem eigenen Leben sind. Und dann wurden sie gefragt, einzuschätzen, wie zufrieden ist der Rest eurer Gesellschaft. Und im ausnahmslos jedem dieser Länder wurde die gesellschaftliche Zufriedenheit weit unterschätzt. Wir haben alle ein sehr viel zu schlechtes Bild davon, wie es unserer Gesellschaft geht. Das soll nicht heißen, alles ist perfekt, vieles ist noch nicht gut, aber es wird nicht besser dadurch, dass wir denken, es wäre so viel schlimmer.
Ah, ich kriege einen ganz dezenten Hinweis, dass wir leider...
Habe ich auch gesehen. Also entweder kommt jetzt die Guillotine oder wir sollen aufhören.
Ja, ich glaube, wir dürfen nicht mehr. Na gut, sehr schade. Aber ja, das war der Autor und Psychotherapeut Sina Hagiri. Sein Buch Mit Nachsicht ist bei Köse erschienen, hat 272 Seiten und kostet 20 Euro. Und das Buch könnt ihr natürlich auch direkt auf der Buchmesse hier in Halle 2 beim Stand von Penguin Random House erwerben. Sina, schön, dass du da warst.
Danke, danke.